Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. London, 29. April 2022. Es ist ein kalter Frühlingstag, bewölkt und grau. Boris Becker sitzt im Gerichtssaal hinter einer Glasscheibe. Er trägt einen grauen Anzug und eine Krawatte in den Wimbledon-Farben grün und lila. Er ist 54 Jahre alt. Auch im Gerichtssaal seine Freundin Lilian und sein ältester Sohn Noah. Die Richterin verkündet ihre Entscheidung und Boris' schlimmster Albtraum wird wahr. Seit 3 Wochen ist er jeden Tag in die Kirche gegangen, um zu beten, dass das nicht eintritt. Aber auch das hat nichts genützt. 3 Wochen waren offensichtlich zu wenig. Boris Becker muss 2,5 Jahre ins Gefängnis. Na gut, nicht ganz. Die Hälfte wird zur Bewährung ausgesetzt, aber über 1,25 Jahre muss er absitzen. Er wird sofort abgeführt in den Keller des Gerichtsgebäudes in eine Übergangszelle. Er darf sich noch nicht mal von Lilian und Noah verabschieden. Dann geht es mit einem Gefangenentransporter nach Wandsworth in den Süden von London. Wandsworth gilt als eines der härtesten Gefängnisse Englands, extrem überfüllt und deswegen auch gefährlich. Hier kommt er in eine Auffangszelle mit anderen Häftlingen. Boris hat Angst, stellt sich an die Wand. Ein paar der Insassen erkennen ihn aber und sagen ihm, dass ihm seine Verurteilung leid tut. Puh, zumindest die sind schon mal freundlich. Er darf noch 2 Telefonate führen, er ruft Lilian und seinen Sohn Noah an. Nach den Telefonaten führen ihn Wärter zum Eingang des Gefängnisses. Dann kommt er in seine Zelle. Boris hat große Angst, wer sein Zellengenosse wird. Aber er muss sich keine Sorgen machen. Die Gefängnisleitung stuft Boris durch seinen Promi-Status als High-Risk-Insassen ein und deswegen bekommt er eine Einzelzelle. Eine Metalltoilette, ein Schreibtisch, ein Stuhl, ein Bett und kein Spiegel. Den könnte man ja als Waffe verwenden. Sein Essen ab jetzt, Reis und Kartoffeln mit Soße, am Wochenende ein bisschen Hähnchen. Als die Tür seiner Zelle hinter ihm zufällt, fühlt es sich so an, als würde die ganze Welt über ihm zusammenbrechen. Es ist der einsamste Moment seines Lebens. Boris Becker gibt es nicht mehr. Er ist jetzt A29-23-EV. Herzlich willkommen zu Mensch Boris Folge 4. Mein Name ist Elena Gruschka und auch heute ist mir wieder aus Köln zugeschaltet Heiko Bär.
Hallo.
Heiko, hättest du lieber eine Einzelzelle oder mit jemandem zusammen?
Also so gut solltest du mich mittlerweile kennen. Einzelzelle natürlich. Die Vorstellung mit einer fremden Person, die sich als absoluter Psycho herausstellt, nee.
Ja, mit einer netten Person? Also lieber mit einer netten Person oder lieber Einzelzelle? Mit Psycho ist klar, das will man nicht.
Aber das ist ja gerade der Punkt, das weißt du da ja nicht, ne?
Ja, wenn du es wüsstest.
Wenn ich es wüsste, dann so schon gerne mit einer netten Person, ja. Doch, das schon.
Auch 3 Jahre mit derselben.
Das ist dann wie so eine Art Zwangsehe, oder?
Boah, krass. Noch krasser.
Aber dann hast du ein bisschen Action. Dann kann man sich auch verstreiten und wieder versöhnen.
Siehst
und
du? So ganz alleine möchtest du nämlich nicht sein.
Nee, das habe ich auch nicht gesagt.
Aber ein Psycho will keiner zusammen sein.
Eben.
Ja, eben. Geht mir genauso. Also sehe ich genauso wie du. Mir ist irgendwas aufgefallen, ne? Wir haben ihn noch zu keinem Zeitpunkt Bobbele genannt.
Ja, extra.
Wieso denn nicht? Ist doch unser Bobbele.
Extra.
Ja, ich nicht.
Nee? Ja, nee. Aber war das denn jemals dein Bobbele?
Es war immer mein Bobbele irgendwie. Nein, es war auf jeden Fall, ist es auch in meinem Gedächtnis so gewesen. Also mein Vater sagt immer unser Bobbele, immer, wenn er über Boris Becker redet.
So, aber so als
ja,
Witz.
Ja, aber egal, trotzdem. Also das Wort Bobbele ist ja schon relativ bekannt jetzt im Zusammenhang mit Boris Becker. Dass wir das nie gesagt haben, finde ich schon irgendwie komisch. Und dann ist mir noch was aufgefallen. Und zwar war der auch eine Zeit lang auch gar nicht so uncool. Der war auch so in der Popkultur unterwegs. Ich erinnere mich zum Beispiel, war ich mal bei den MTV European Music Awards auch anwesend selber. Und da hat er einen Award verliehen, zusammen mit Heidi Klum für den besten German Act. Und die beiden kamen auf die Bühne und Heidi sagt, Boris, can you handle me? Und Boris so, no, I can't handle you, Heidi. I cannot handle you. Das ist alles ganz, ganz cringe. Und mit einem ganz schlechten Englisch.
Ganz schlechten Englisch?
Ja, schon. Er hat ja schon sehr, sehr deutschen Akzent, ne? Muss man schon auch echt sagen.
Also naja, ich meine, der kommentiert ja auch für die BBC. Und ich finde, dass der jetzt heute schon echt ganz gutes Englisch spricht.
Ja? Ja. So, wir starten aber wieder direkt rein. Wie ihr gerade schon gehört habt, nimmt das Leben von Boris in diesem letzten Kapitel eine dramatische Wendung. Boris wird verurteilt. Wegen mehrerer Insolvenzstraftaten und dieses Mal kommt er nicht mit einer Bewährungsstrafe davon. Boris muss ins Gefängnis. Aber das wisst ihr natürlich alle, das hat, glaube ich, jeder in Deutschland mitbekommen. Vom Jetset-Luxusleben wandert er in den Knast. Aber was hat Boris eigentlich genau verbrochen? Wie ergeht es ihm im Gefängnis? Wie kommt er danach klar? Und wo ist eigentlich Lilly? Und wer bitte ist Lillian? Das alles werde ich euch heute beantworten, also let's go.
Mensch.
Wir springen jetzt aber erstmal wieder zurück in das Jahr 2009 in glücklichere Zeiten. Hier haben wir am Ende der letzten Folge aufgehört. Boris ist endlich wieder mit seiner Lilly zusammen und an diesem Punkt endet auch seine Biografie Das Leben ist kein Spiel, aus der wir in den letzten Folgen viel zitiert haben. Die Biografie kommt 2013 raus und wird eher negativ aufgenommen. Boris erzählt sehr viele private Details über seine Ex-Beziehung, wie zum Beispiel, dass Handy nicht kochen wollte und vieles mehr, was wir gehört haben. Und das wird in den Medien kritisiert. Das geht sogar so weit, dass Boris in einem Interview im Spiegel sagt, dass er bereut, das Buch überhaupt rausgebracht zu haben. Nach der Veröffentlichung dieses Interviews fängt dann auch noch ein prominenter Comedian einen Twitter-Krieg mit Boris Becker an. Dieser Comedian ist jetzt mit Sandy Meyer-Wölden zusammen und not amused über das, was Boris in seinem Buch schreibt. Und ihr ahnt, wer das ist. Aber um diesen Streit geht es dann in der nächsten Mensch-Staffel.
Ja, wir werden sehr bald über Oliver Pocher sprechen. Genauer gesagt nächste Woche. Und es gibt wenige Promis, die in so vielen Menschgeschichten kurz auflaufen wie Oliver Pocher. Der macht meistens keine sehr gute Figur dabei, finde ich. Aber er hat auch ganz andere Seiten, glaube ich, hoffe ich, dass wir davon berichten können.
Da bin ich aber mal gespannt auf die anderen Seiten, Heiko, die du dann präsentieren wirst. Ich bin, ja, nächste Woche könnt ihr es hören. Das letzte Kapitel von Boris Buch handelt übrigens von den vielen, vielen körperlichen Beschwerden, die Boris als Folge seiner Profikarriere angesammelt hat. 2010 bekommt er zum Beispiel kurz vor der Geburt von Sohn Amadeus eine künstliche Hüfte mit 43. Mhm. 2011 bekommt er eine 12 cm große Titanplatte und 6 Schrauben in sein Sprunggelenk. Und dazu hat er auch noch Knieprobleme. Das heißt, auch wenn es nach seiner Hochzeit und der Geburt von Amadeus privat erstmal super läuft, hat er doch immer wieder mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen. Und das wird ihm sicher bis zum Ende seines Lebens begleiten.
Kurze Zwischenfrage. Hast du Boris in den letzten Jahren mal laufen sehen?
Nee.
Einfach laufen sehen?
Nee. Du?
Ich habe das gesehen in Dokus. Normalerweise, du siehst ihn halt dann in einem Interview natürlich so ganz nah dran, aber da waren die so, ja, so Schnittbilder oder was, wo er dann irgendwo hingelaufen ist. Es ist wirklich krass, weil er sich jetzt bewegt wie ein ganz, ganz alter Mann.
Oh,
also ganz
nein.
Langsam, ganz vorsichtig. Und du merkst einfach, dass der auch Schmerzen hat. Also vielleicht jetzt nicht gerade in diesem Moment, das kann ich natürlich gar nicht so genau sagen, aber du siehst wirklich, wie schwer gezeichnet der ist, kann man glaube ich schon sagen.
Oh Gott, der Arme, jetzt habe ich Mitleid plötzlich.
Ja, deswegen habe ich es auch erzählt, damit du auch mal diese Seite mal
wahrnimmst.
Weich
werde.
Ja.
Aber bis auf die körperlichen Beschwerden lebt er 2009 mit Lilly und dem gemeinsamen Sohn Amadeus erstmal sein Leben. Und dann, vielleicht ist ihm langweilig so ohne Wettkämpfe, vielleicht braucht er nach wie vor den Thrill, keine Ahnung, fängt Boris an zu pokern. Also gelenkschonender als Tennis ist das auf jeden Fall. Von 2007 bis 2013 macht er sogar Werbung für die Online-Poker-Plattform PokerStars. So zum Beispiel.
Wie habe ich das vermisst? Das Adrenalin, den Kampf, den Spaß. I'm back.
Aber nicht hier!
Poker ist großes Tennis.
Okay, da gibt er also im Clip die Antwort. Also ich hasse ja Kartenspiele so ganz generell und verstehe das alles gar nicht. Also wie die alle aussehen da mit diesem sogenannten Pokerface und den Sonnenbrillen und diesem Quatsch. Aber natürlich, das ist ein Big Deal. Es geht bei so Turnieren locker mal insgesamt um fast 4 Millionen €. Der Sieger nimmt fast 1 Million mit nach Hause. Und das ist jetzt echt nur in Deutschland. Die ziehen auch durch Europa und Boris ist eine Zeit lang das prominenteste Gesicht dieser Poker-Tour. Der ist auch gar nicht so schlecht, habe ich mir sagen lassen. Du hast ja früher mit deinen ganzen Weizenbieren bestimmt auch immer Poker gespielt, oder?
Ich habe übrigens richtig viel Credit für diese Weizenbiergeschichte bekommen.
Credit?
Von sehr vielen Leuten. Ja, dass sie gesagt haben, krass, ich kann auch mal so viel Weizenbier trinken.
Siehst du, ganz andere Seite von dir.
Oh, meine Mutter ist bestimmt ganz stolz auf mich. Ich habe ganz früh mit Pokern angefangen. Ich würde mal so sagen, mit 6 hat unser Vater uns Pokern beigebracht, mit isländischen Münzen.
Wusste ich doch.
Aber dann, als es dieses Texas Hold'em oder wie das heißt, dann kam und so, da war ich raus. Also ich bin nur so wirklich mit dem Blatt in der Hand und nichts auf dem Tisch liegen und so, das kann ich alles nicht.
Also diese Unterscheidung sagt mir schon überhaupt gar nichts mehr, aber ja.
Boris nimmt, wie gesagt, dann auch an professionellen Pokerturnieren teil. 2009 gewinnt er zum Beispiel $40.000 bei der World Poker Tour im Hotel Bellagio in Las Vegas. Insgesamt gewinnt er bis 2013 über 100.000 Euro Preisgeld. Aber beruflich bleibt er natürlich auch weiterhin beim Tennis. Im Dezember 2013 wird er Trainer für Novak Djokovic. Der ist zu dem Zeitpunkt bereits Weltranglistenzweiter. Mit Boris als Trainer steigert er sich dann ein Jahr später weiter. Er gewinnt zum zweiten Mal Wimbledon und wird Weltranglistenerster. Das vergisst man irgendwie, oder? Dass er so ein guter Trainer war? Das ist ja irgendwie schon auch beeindruckend. Oder wie ist das als Ex-Sportler? Kann das einfach jeder Trainer werden?
Nee, würde ich mal schon sagen, das war auch eine große Überraschung für viele, dass Boris diese Seite auch noch in sich hat.
Ja, fand ich irgendwie gut. Hat ihm gut gestanden, hat ihm gut zu Gesicht gestanden. Mhm. 2015 überholt Novak Djokovic Boris Becker dann in der ewigen Bestenliste. Das ist die Liste der weltweit erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten. Stand heute ist Boris da auf Platz 13 und Novak auf Platz 5. Platz 1 ist übrigens Jimmy Connors aus den USA. 2016, nach drei gemeinsamen und sehr erfolgreichen Jahren, endet die Zusammenarbeit aber.
Übrigens die Art und Weise ein bisschen witzig, weil Djokovic hat nämlich zur Vorbereitung auf Turniere plötzlich angefangen, Meditationsseminare von so einem Guru zu besuchen. Bei denen ging es um Liebe, Glück und Harmonie. Das war Boris alles so ein bisschen suspekt. Der wollte halt mehr so ganz klassisch mehr ackern auf dem Platz. Aber, ich meine, du hast ja eben gerade schon gesagt, also für Boris war die Zeit, glaube ich, schon sehr wichtig. Also der hat plötzlich wieder diese Autorität, der ist Tennisexperte und ja, nicht mehr nur so ein alternder, kaputter Tennistyp.
Und ab Januar 2017 kommentiert er dann auch noch die Australian Open für den Fernsehsender Eurosport. Also eigentlich alles gut. Oder etwa nicht? Boris hat, wie gesagt, ein paar körperliche Probleme, wie alle ehemaligen Profisportler. Aber er gibt sein Wissen weiter an die nächste Generation. Er hat eine glückliche Familie und hat auch keine Probleme, weiter in Jobs zu finden. Aber ihr ahnt es schon, shit is going to hit the fan. Ab 2017 geht's bergab. So, und jetzt kommt eine Art Finanzkrimi mit vielen Wow-Momenten. Das ist ein bisschen komplex, aber es lohnt sich. Ich manövriere uns da mal durch. Pass auf. Ganz einfach gesagt, Boris häuft einen riesigen Berg Schulden an. Diese Schulden kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen seines Lebens und die gehen wir jetzt mal zusammen durch. Schuldenberg Nummer 1. Fangen wir an mit Hans-Dieter Kleven. Wir erinnern uns Folge 3. Der ist ja sowas wie Boris Berater, väterlicher Freund und Geschäftspartner. Die beiden haben zum Beispiel 2004 zusammen die Kleven-Becker-Stiftung gegründet. Damit fördern sie vor allem Kinder und Jugendliche. Konkret organisiert diese Stiftung unter anderem Eventtage an Schulen, in denen es um die Themen Sport oder auch gesunde Ernährung geht. Hans-Dieter Kleven und Boris kennen sich schon lange, vertrauen und schätzen sich. Anfang der 2000er Jahre hat Boris ja zum ersten Mal Geldprobleme. Er muss viele Steuern zurückzahlen und dazu noch Strafzahlungen leisten. Da greift ihm Hans-Dieter Kleven das erste Mal unter die Arme und leiht ihm bis 2006 ca. 15 Millionen Euro. Boris zahlt zwar immer wieder etwas zurück, aber nie die gesamte Summe. Stattdessen braucht er immer mehr, bis der Berg an Schulden immer höher wird. Hans-Dieter Kleven sagt später in einem Interview mit dem Spiegel, dass er darauf vertraut hat, dass Boris ihm das gesamte Geld irgendwann zurückzahlen wird. Immerhin hatten die beiden ein enges Vertrauensverhältnis. Insgesamt soll der Deal gewesen sein, Hans-Dieter zahlt die Berechnung für Boris und sorgt dafür, dass der so luxuriös leben kann, wie er möchte. Und dafür bekommt er die Hälfte von Boris Einkommen.
Also, ich bin wirklich kein Finanzexperte, aber das klingt jetzt schon nicht sehr überzeugend als Konzept. Also, der hat sich ja sicher auch mit Boris geschmückt, wie jeder eine Zeit lang. Vielleicht hat er es aber auch auf den Punkt angelegt, der irgendwann kommen wird. Was glaubst du?
Ja, ich finde es schon auch absurd, wenn du mit jemandem befreundet bist und der soll einem dann irgendwie das luxuriöse Leben irgendwie erlauben, aber dich auch noch finanziell beraten. Also da kannst du ja auch nicht Nein sagen zu so einem Boris Becker, wenn der sagt so, nee, ich muss jetzt aber diese Yacht nochmal hier mieten und so. Also das ist doch ganz schwierig, stelle ich mir das vor.
Wobei das ja eigentlich auch eine super Position ist, oder? Der kann ja bei allem sagen, ja, finde ich auch, klingt echt super, weil so oder so, er leiht dem das. Dann muss Becker das ja, egal ob es scheitert oder nicht, muss er es ihm ja zurückzahlen.
Ach so, ich hatte das so verstanden, dass er auch sein Einkommen verwaltet. Dass der quasi das alles an ihn geht und er dann entscheidet, wie Boris sein Geld ausgibt.
Ob das so genau alles, wahrscheinlich waren die Grenzen alle so sehr fließend, ne? Also überhaupt diese ganze Kohle, um die es geht und dann aber gleichzeitig befreundet sein und aber auch ja, Geschäftspartner, also es ist irgendwie.
Es kann nicht gut gehen und, Wir können ja schon mal spoilern, es geht ja auch nicht gut, ne? Ja. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Gelddebakel Nummer 2. Das ist ein ganz tolles RTL-Exklusivthema über Jahre gewesen. Und zwar Boris Finca auf Mallorca. Die kauft er 1997, damals für umgerechnet ca. 500.000 Euro. Sie heißt Son Coll und hat ein riesiges Grundstück, 265.000 Quadratmeter insgesamt. Ich habe übrigens versucht rauszubekommen, was das heißt, ne? Also Son Coll. Mhm. Dazu haben hier Spanier geschrieben, Allmanns benennen Haus. Also es hat keinen Sinn.
Hat keinen Sinn?
Nee.
Okay.
Also Koll heißt Hals, Sonnenhals, I don't know. Diese Finca lässt Boris auf jeden Fall für viele Millionen Euro renovieren. Mit Tennisplatz, Basketballplatz, Gästehaus und allem drum und dran. Problem? Dafür gab es aber keine Genehmigung. Und deswegen müssen diese ganzen Neubauten 2003 wieder abgerissen werden. Boris versucht das Ganze dann wieder zu verkaufen. Es findet sich aber kein Käufer. Er renoviert das Ganze also weiter und präsentiert sie 2010 auf YouTube auf seinem Channel Becker TV.
Treten Sie ein in die gute Stube. Das ist die Eingangshalle. Hier rechts hoch sind die Schlafgemächer und da gehört natürlich keine Kamera hin, das ist klar. Gehen wir direkt ins Wohnzimmer.
Das ist ganz toll alles, ich habe mir das alles nochmal angeguckt. Wirklich super. 2011, also knapp ein Jahr nach dem Video, in dem Boris so stolz seine Finca präsentiert, wird er von einer Gartenfirma auf Mallorca verklagt. Er soll sie jahrelang beschäftigt haben und kein Geld überwiesen haben. Insgesamt 300.000 Euro schuldet er der Firma. Das Gericht auf Mallorca urteilt, entweder Boris zahlt oder seine Finca muss verpfändet werden. Boris argumentiert, aber ich hatte doch einen Deal mit dem Promi-Makler Matthias Kühn und der Matthias hat doch gesagt, dass er das Geld für die Gartenfirma und die Baufirma vorstreckt und das dann aus dem Verkauf der Finca wieder zurückbekommt. Matthias Kühn dazu, davon weiß ich nichts. Das Gericht kommt zu keinem eindeutigen Ergebnis.
Wie kommen diese Deals eigentlich immer zustande?
I don't know, es ist auf jeden Fall viel lost in translation, glaube ich. Boris bekommt bis September 2012 Zeit. Wenn er bis dahin nicht zahlt, wird die Finca zwangsverkauft. Und dann wird es skurril. Ein Gutachter kommt in der Finca vorbei, um den Wert zu schätzen. Und als der Mann ins Schlafzimmer geht, stehen da angeblich Pferde. Lilly sagt in einer Doku von Paramount, dass Boris die Tiere verstecken wollte, um keine Steuern drauf zu zahlen.
Wie antwortet Boris Anwalt darauf? Zitat: Der von Lilly Becker gerade zugestandene Drogenkonsum scheint ihre Erinnerung zu verwässern. Die Geschichte von dem angeblich versteckten Pferd ist frei erfunden und entspricht nicht den Tatsachen.
Das ist aber asozial.
Ja klar, das so heranzuziehen, dann also macht die das mal öffentlich, dass sie eine schwere Zeit hatte, mein Gott. Aber ey, warte mal ganz kurz. Pferd, ne? Das ist doch die gute alte Wendlerschule. Da war doch irgendwas in Staffel 1 Mensch mit so vor der Steuer versteckten Pferden und so.
Nee, er hat dann gestüht und das hat er quasi gesagt, dass das beruflich ist und hat alles abgesetzt von der Steuer, weil er angeblich Pferde gezüchtet hat. Und dann haben die gesagt, so ist gar nichts beruflich gewesen. Gar nicht professionell gewesen. Das war alles nicht absetzbar. Also er hat quasi diese gesamte Gehöft von der Steuer absetzen wollen und dann hat die Steuerbehörde gesagt so, nee, das ist war Privatvergnügen hier mit den Pferden.
Ich habe echt in Erinnerung, also das ist total, also die Dinge fließen ineinander. Ich habe in Erinnerung, dass der Wendler vor seiner Frau auch Pferde versteckt hat.
Nein, null. Komplett falsch. Aber ihr könnt gerne hören, wie es genau war. Und zwar in der Staffel Mensch Wendler. Das war übrigens unsere erste Mensch-Staffel. Und ich glaube, ziemlich genau vor einem Jahr. Mhm. Übrigens, Happy Birthday, Heiko, auch an dieser Stelle von mir.
Dankeschön. Gebe ich dir zurück.
Der Gutachter schätzt die Finca auf 8,5 Millionen Euro. Immobilienmakler schätzen ihn dagegen auf 12,5. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass er das Ganze für 500.000 gekauft hat, oder?
Okay, aber er hat ja auch einiges reingesteckt, um sie zu renovieren.
Ja,
ne?
Stimmt. Ah, da hast du recht, das hatte ich vergessen. Das bedeutet aber auf jeden Fall, Boris muss das Geld irgendwie zusammenkratzen, weil er sonst mehrere Millionen an Wert verliert. Dieses Geld leiht er sich wieder, dieses Mal aber nicht von Hans-Dieter Kleven, sondern er nimmt einen extrem teuren Kredit bei dem Milliardär John David Caldwell auf. Boris leiht sich 1,2 Millionen Euro und darauf soll er 25% Zinsen zahlen pro Jahr. Als Sicherheit dient wieder, wie schon bei Hans-Dieter Kleven, die Finca.
Also dieser Caldwell, das ist ein englischer Milliardär auf Platz 984 der Milliardärenliste im Forbes. Ah. 25 Jahre verheiratet, dann Scheidung und jetzt mit Anfang 70 ist er zusammen mit einer litauischen Radrennfahrerin. Das fand ich sehr beeindruckend. Also 25% Zinsen pro Jahr. Was sind Wucherzinsen, habe ich mich gefragt. Also, naja, es wird sich schon irgendwie alles klären. Boris wird sich irgendwas dabei gedacht haben. Ich stelle mir das so vor, wenn man sich von der russischen Mafia Geld leiht, dann sind das ähnlich so die Zinsen, oder?
Ja, vollkommen absurd, ne? Also Fakt ist, kaum eine Bank will Boris noch Geld leihen. Es scheint seine letzte Chance zu sein, damit er seine Finca nicht verliert. Caldwell und Boris sind zwar nicht befreundet, sie kennen sich aber über die Arbeit und die Tochter von Caldwell ist Boris' persönliche Assistentin. Da hätte er ihn aber einen besseren Deal geben können, oder?
Ja.
Gut, aber wahrscheinlich wird man nur Milliardär, wenn man Geld so doll liebt wie der Caldwell. Mit diesem Kredit zahlt Boris nicht nur die Gärtnerei, er hat auch noch Schulden bei einer Baufirma, die er jahrelang beschäftigt hat. Hier muss er knapp 500.000 Euro zahlen. Und wie sich wirklich schon ein Grundschüler mit erste Klasse Mathewissen denken kann, die Schulden bei John David Caldwell werden Boris zum Verhängnis. Der verkauft nämlich die Hypothek, die er auf die Finca von Boris hat, 2014 weiter. An die britische Bank Arbuthnot, Latham & Co. Hier die Frage, darf man das einfach so machen? Ja, das darf man. Die Hypothek gehört ja dem Geldgeber. Die lässt man sich sogar im Grundbuch eintragen. Und die Bank hat nicht so viel Geduld wie Hans-Dieter Kleven. Die Bank will das Geld pünktlich zurück und fordert es immer wieder ein. So, und das merken wir uns jetzt mal. Es geht nicht mehr um einen Privatdeal, da ist jetzt eine Bank beteiligt. Was für eine Bitch der Kort will, oder? Verkauft einfach die Hypothek. Gemein. Irgendwie muss Boris also Geld sparen. Vielleicht zieht er deswegen 2012 mit Lilly und Amadeus aus der Schweiz nach Wimbledon um. Zeitgleich mit dem Umzug endet auch die geschäftliche Beziehung zwischen Boris und Hans-Dieter Kleven. Die Schulden bleiben natürlich bestehen und neues Geld wird Klevens Boris nicht mehr leihen. Deswegen muss Boris weitersuchen. Er wendet sich an die private britische Bank mit dem schwer aussprechbaren Namen Arbuthnot & Latham. Hä, die kenne ich doch schon. Ja, das ist die gleiche Bank, die schon die Hypothek von John David Caldwell übernommen hat. Die Bank gibt ihm einen Kredit, als Sicherheit soll wieder die Finca herhalten. Also das ist doch alles ganz komisch hier, Heiko.
Ja, aber komisch ist auch die Perspektive der Bank darauf, oder? Also war das nicht so einer der extremen Vorwürfe an all die Banken, dass die Kredite vergeben an Leute, wo sie genau wissen, sie werden das Geld einfach nie wiedersehen? Also Stichwort so Finanzkrise 2008.
Ja.
Beziehungsweise immer war das schon so?
Ja, immer, ja.
Ja.
Der Druck auf Boris steigt immer mehr. Er braucht wirklich Geld. Ich finde es absurd, wie man so leben kann. Ich könnte nie mit so Schulden leben.
Ich auch nicht. Ich vermute ohne Scheiß, dass Boris das einfach komplett so aus seinem Hirn nach außen
outgesourced hat.
Also ich glaube, dass der einfach nur gedacht hat, wieso, ich lebe doch super. Und dieses Prinzip Schulden haben und so, das kannte der gar nicht, weil es ja immer Leute gab, die ihn so aufgefangen haben.
Ja, und er hatte ja auch immer Geld, ne?
Ja.
Aber jetzt braucht er auf jeden Fall Geld und versucht nochmal die Finca zu verkaufen. Es findet sich aber niemand, der den stolzen Preis zahlen möchte. Es liegt vielleicht auch daran, dass die Finca immer mehr verkommt. Ich denke mal, weil kein Gärtner oder Bauunternehmer mehr angestellt ist, um sie instand zu halten. Das Anwesen wird mehr und mehr zur Bruchbude. Um wenigstens ein bisschen Cash zu bekommen, macht Boris jetzt alles. Er geht zum Beispiel am 15. Juni 2017 zur beliebtesten Trödelshow im deutschen Fernsehen zu, Bares für Rares.
Das ist ein Original-Tennisschläger von mir, von meinem letzten Tennisturnier überhaupt, bei meinem letzten Wimbledon 1999 gespielt. Und ja, das ist jetzt alles auch 18 Jahre her. Und es ist an der Zeit, dass ich mein verlängerter Arm, wie ich ihn immer genannt habe, für einen guten Zweck heute freigebe, ja.
Also ich finde das jetzt schon so ein bisschen Bereich Realsatire. Da tut er mir echt jetzt leid. Also Bares für Rares. Es soll ja Menschen geben, die das jetzt nicht kennen. Da bietet man Dinge an aus seinem Besitz, die man loswerden will. Und zuerst werden die dann geschätzt und dann versteigert vor ein paar Händlern. Irgendwie involviert als so eine Art Grüßonkel ist Horst Lichter. Das ist der mit der Glatze und diesem kölschen Schnauzbart und den frechen Sprüchen. Und das macht er auch schon seit 2013 und der verdient mittlerweile 1,7 Millionen Euro jährlich damit. Also das ist wirklich Big Deal, diese komische Show. Die, sage ich dir auch, gucken wir echt gerne hier zu Hause. Also auf die können wir uns alle einigen. Aber dass Boris da jetzt mitmacht, also ich glaube nicht, dass da jemals irgendein Promi sonst war.
In dieser Folge kauft der Händler Julian Schmitz-Abila den Schläger für immerhin 10.000 Euro. Im Nachhinein stellt sich aber raus, upsie, das ist ja gar nicht der echte Schläger. Das ist eine Kopie. Also ein Schläger, der fast genauso aussieht. Der echte Schläger ist von Puma, der Händler bekommt aber einen von Estusa. Boris lässt über seinen Anwalt mitteilen, dass das eine Verwechslung war.
Also zur Ehrenrettung vielleicht. Tatsächlich hat Boris nämlich mit beiden Marken gespielt und die sehen wirklich sehr ähnlich aus. Das bedeutet schon, theoretisch könnte es wirklich passieren, dass man diese Schläger verwechselt.
Aber das ist natürlich eh nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die Bank, die Hypothek von dem raffgierigen Milliardär Caldwell abgekauft hat, fordert weiterhin ihr Geld zurück, bekommt aber nichts. 2017 stellt sie dann einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Durch die hohen Zinsen sind die Schulden inzwischen auf 3,9 Millionen Euro angestiegen. Boris Anwalt bittet vor dem Insolvenzgericht um eine letzte Chance. 28 Tage Aufschub, um die Schulden begleichen zu können. Das lehnt die Richterin ab. Sie sagt, dass es unwahrscheinlich ist, dass Boris in den 20 Tagen zahlt, wenn er es die Jahre vorher auch nicht getan hat. Das bedeutet, am 21. Juni 2017 wird Boris Becker von einem Londoner Gericht für zahlungsunfähig erklärt. Boris ist extrem frustriert. Er twittert, dass er sehr enttäuscht von der Bank ist, vor allem, weil ihm diese 28 Tage nicht gewährt wurden.
Also jetzt über dieses Detail, enttäuscht zu sein von einer Bank, da frage ich mich schon so, Merkt er irgendwie noch was? Beziehungsweise hat er eigentlich wirklich einen Überblick über seine gesamte finanzielle Situation gerade?
Also ich bekomme Schweißausbrüche, so doll stresst mich das sogar auf die Entfernung, obwohl es in der Vergangenheit liegt. Also grauenhaft. Ich glaube, der hat keinen Überblick. Kann er ja nicht haben, sonst also wird er doch auch ein bisschen nervöser werden. Mit diesem Urteil, also dass Boris insolvent ist, fangen die Probleme von Boris jetzt so richtig an. Es geht tatsächlich noch weiter bergab. Boris sagt übrigens bis heute, dass er nie pleite war. Das soll alles ein großes Missverständnis gewesen sein und dass er die ganze Zeit Geld hatte. Naja, wieso er dann nicht einfach seine Schulden bezahlt hat und warum er weiter teure Kredite aufgenommen hat, beantwortet er aber nicht, oder?
Ja, also was Boris selber sagt, das kann man, finde ich, in diesen Zusammenhängen zumindest mittlerweile komplett ignorieren, weil es ist so realitätsfern. Also der lebt in so einer Art Schattenwelt, die er da aufrechterhalten will, würde ich sagen.
Und dann meldet sich noch eine weitere Person, die ihr Geld zurück will. Hans-Dieter Kleven, der väterliche Freund und ehemalige Geschäftspartner. Bei Geld hört die Freundschaft ja auf, sagt man. Und deswegen ist er jetzt auch nur noch ein ehemaliger Geschäftspartner. Klevens verklagt Boris in der Schweiz. Der Schuldenberg soll inzwischen auf 41 Millionen Franken angestiegen sein. Ich habe mal geguckt, wie viel das ist. Also in Euro sind das ungefähr, ja, 42 Millionen oder sowas. Also ist auch nicht viel weniger oder mehr. Mhm. Das Gericht weist die Klage erstmal zurück, nicht weil Hans-Dieter keinen Anspruch hätte, aber weil sie sich nie vertraglich geeinigt haben, wann genau das Geld denn wiederbekommt. Da hat der Boris einfach vertraut und es nie für nötig befunden, das irgendwie aufzuschreiben. Ist echt dumm gelaufen für Hans-Dieter Kleven, ne? Aber die Höhe der Schulden ist real. 2018 tauchten dann plötzlich Videos auf dem YouTube-Kanal von Bruder Bauchi.
Im Prinzip ist jetzt hier oben der Wohnraum so weit reserviert und belegt. Die Elisaveta Wall wird hierher kommen. Und so haben wir eigentlich den Wohnraum hier oben auf diesem Spot jetzt eigentlich dann belegt. Soweit. Aber draußen ist halt massenweise Platz für Zelte.
Heiko, wer ist das denn bitteschön?
Ja, Bauchi. Der heißt eigentlich Georg Beres. Auf seiner Insta-Seite habe ich mal gecheckt, da nennt er sich Künstler. Und ich erinnere mich, wie der bei der Bild plötzlich auftauchte als Typ und ständig Interviews gegeben hat, aus Boris Villa heraus. Der ist übrigens jetzt aktuell wieder bei der Bild. Also irgendwie ist der so ein Schlagzeilengarant anscheinend. Also der macht so ein bisschen verwirrende Videos aus seinem Auto heraus. Er erzählt da so Storys, dass ihm Geld gestohlen wurde, während er im Auto geschlafen hat. Es ist skurril.
Also es ist ein bisschen random, yes, ne? Aber dieses Haus, von dem Bauchi da redet, zu dem er alle, die Lust haben, einlädt, ist die Finca von Boris. Im Verlauf von 2018 lädt Bauchi immer wieder Videos hoch und gibt auch Interviews. Bauchi sieht sich dabei nicht als Hausbesetzer, sondern als gütiger Retter von einer verfallenen Immobilie. Das Ganze geht erst einmal gut, dann kommen aber immer mehr Fremde in die Finca, mit denen sich Bauchi dann zerstreitet. Und Ende 2019 rückt dann doch die Polizei an. Die Besetzer ziehen aus und die Finca wird endlich verkauft. Für welchen Preis ist nicht so ganz klar. Sicherlich nicht für die 15 Millionen, die Boris sich mal gewünscht hatte. Boris zeigt Bauchi und die anderen Hausbesetzer übrigens nie an. Er sagt, dass die Immobilie eh nicht mehr seine war die ganze Zeit. Heute besitzt er ein Unternehmer aus Süddeutschland und der musste erstmal 150 Container Schrott da rausholen von Bauchi und seinen Freunden. Aber nicht nur Boris' Finanzen gehen den Bach runter, in seinem Privatleben passiert das Gleiche. Und jetzt wird es wieder so geil trashig, Heiko. Im Jahr 2017 nimmt nämlich seine Frau Lilly an dem Reality-TV-Format Global Gladiators teil. Die Dreharbeiten sind Anfang des Jahres. Das Konzept? 8 Prominente reisen durch Namibia bis nach Sambia quer durch Afrika. Auf der Reise schlafen sie in einem Wohnwagen in eher einfachen Verhältnissen. Außerdem treten die Promis in verschiedenen Challenges gegeneinander an. Die Besetzung hat es in sich. Unter anderem, also wie gesagt, Lilly Becker, Pietro Lombardi und Oliver Pocher. Am Anfang fliegen da auch richtig die Fetzen zwischen Olli und Lilly. Lillys Ärger auf Olli verpufft dann aber relativ schnell, weil sie jetzt sauer auf Boris ist. Und zwar bekommen alle Teilnehmer irgendwann Briefe von ihren Liebsten, bis auf Lilly. Boris schickt ihr nichts. Dazu soll er auch noch verhindert haben, dass Lilly eine Botschaft von ihrem Sohn Amadeus bekommt. Und das verletzt sie sehr.
I am really disappointed, but I'm not surprised, that's the thing.
He just wanted me to come home, so I could go do things with him. It wasn't about me.
Für Olli ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Er gibt lauter Interviews und kommentiert, wie schlimm er die Aktion von Boris findet. Er und Lilly verbringen dann einen Abend zusammen am Lagerfeuer und so von außen betrachtet werden die beiden echt ein bisschen flirty.
Ganz cheesy wäre das jetzt die Gelegenheit, den Arm rumzulegen.
Yes. Ist dir kalt?
Ja. Das ist ja.
Die große Versöhnung am Lagerfeuer.
Versöhnungssex ist immer der beste.
By the way, mit Sandy ist Oliver übrigens seit 2013 nicht mehr zusammen. In den Interviews sagt Olli, dass er Lilly attraktiv findet und der Meinung ist, dass sie sich auf freier Wildbahn sehr gut verstehen könnten. Aber zurück zu Boris. Das Format Global Gladiators wird wie gesagt Anfang des Jahres 2017 gedreht und im Sommer 2017 ausgestrahlt, also genau zu der Zeit, als das Insolvenzverfahren gegen Boris läuft. Im Mai 2018 wird dann öffentlich, dass Lilly und Boris sich nach 13 Jahren Beziehung und 9 Jahren Ehe trennen. Was man bei Global Gladiators schon geahnt hat, stimmt, die Kurve, ihre Ehe zu retten, bekommen die beiden nicht mehr. Boris ist also schon wieder Single und offiziell pleite. Und jetzt kommt was, das hatte ich komplett verdrängt. Und ich freue mich diebisch, dass wir das nochmal ins kollektive Gedächtnis zurückholen. Und zwar, Boris lässt sich trotz seiner bescheidenen Lage irgendwie nicht die Laune verderben. Im April 2018 setzt er einen nahezu euphorischen Tweet ab. Er verkündet, dass er jetzt als Attaché für die Zentralafrikanische Republik arbeitet.
Also ein Attaché ist im Rang niedriger als ein Diplomat, vertritt aber auf ähnliche Art und Weise die Interessen eines Landes. Also Boris soll der Attaché für Sport, Kultur und humanitäre Angelegenheiten sein. Und man könnte sich fragen, warum jetzt genau Zentralafrika? Naja, einfach weil er gefragt wurde. Und warum ist das überhaupt wichtig? Tja, es könnte ein cleverer Weg sein, um an einen Diplomatenausweis zu kommen. Und Diplomaten genießen Immunität und können damit gerichtlich nicht verfolgt werden. Zwinker-Smiley.
Das ist aber praktisch, ne?
Ja.
Boris hatte, um diesen Diplomatenausweis zu bekommen, Kontakt zu einem Mann aufgenommen, der bereits als Diplomat für mehrere afrikanische Länder arbeitet. Stefan Welk. Und der hat Boris das Dokument besorgt. Aber man kann es sich denken, das ist jetzt nicht so ein guter Look, ne, wenn gerade ein Insolvenzverfahren gegen einen läuft. Am 19. Juni gibt Boris dem Top-Magazin ein Interview. Da wird er gefragt, ob er sich dann auch auf die Stelle beworben hätte, wenn kein Insolvenzverfahren gegen ihn laufen würde.
Es ist richtig, dass das mein Diplomatenstatus einige Privilegien beinhaltet. Zum Beispiel Immunität bei besonderen Fällen. Das muss man prüfen. Aber das ist für mich nicht vordergründig wichtig, ist aber nur eine Realität, ist ein Fakt, dass ich heute Diplomat von Zentralafrika bin.
Sag mal, will der uns für dumm verkaufen? Es wird aber noch unangenehmer. Am gleichen Tag, also auch am 19. Juni 2018, meldet sich der Außenminister der Zentralafrikanischen Republik und sagt, er habe Boris nie einen Diplomatenausweis ausgestellt. Und er muss es ja wissen. Er muss nämlich jeden einzelnen Antrag persönlich unterschreiben. Und an einen Boris Becker hätte er sich ja wohl erinnert. Das bedeutet, wenn das stimmt, und davon kann man ausgehen, dann wurde der Diplomatenausweis von Boris gefälscht. Und witzig, Stefan Welk, also der Diplomat, der Boris den Ausweis verschafft hat, wird 2019 verhaftet. Er soll einem Fleischhändler aus Süddeutschland Diplomatendokumente und Handelsvorteile mit der Westafrikanischen Republik Guinea-Bissau versprochen haben. Und 2023 steht er schon wieder vor Gericht, dieses Mal wegen Kunstbetrug. Super peinlich, der schöne Ausweis von Boris ist also fake. Und der mutmaßliche Plan, das Verfahren aufzuhalten, scheitert. Das heißt, das Insolvenzverfahren geht weiter.
Genau. Und wie läuft sowas ab? Jetzt so ganz grundsätzlich. Also, wenn jemand insolvent, also pleite ist, dann bekommt diese Person einen Insolvenzverwalter. Und bei dem melden sich dann alle Gläubiger, die offene Rechnungen mit der Person haben. Und dieser Insolvenzverwalter versucht dann dafür zu sorgen, dass die Gläubiger ihr Geld auch wiederbekommen. Dafür muss der Insolvente erstmal all seinen Besitz offenlegen, also das heißt wirklich jede Firma, jede Immobilie, jede Aktie, jedes Konto, alles muss offengelegt werden, weil der Insolvenzverwalter halt eben frei darüber verfügen kann. Und jetzt kommt's, wer das nicht macht, macht sich strafbar. Also er darf ab dem Moment, in dem er offiziell insolvent ist, dann auch keine Überweisungen mehr tätigen. Also er hat einfach gar kein Recht mehr darauf, irgendwie über sein Geld oder seinen Besitz zu verfügen und irgendwas damit zu machen. Also für das Gehalt des Insolvenzverwalters muss er übrigens, ist ja logisch, auch noch aufkommen. So, das alles jetzt mal so ein bisschen für den Hinterkopf, das wird nämlich gleich wichtig.
Mhm. Im Verlauf des Insolvenzverfahrens werden 2019 auch einige persönliche Gegenstände von Boris zwangsversteigert. Insgesamt sind es über 80 Stücke. Darunter Uhren, Medaillen und Kleidungsstücke, aber auch einige von Beckers großen Sporttrophäen und Tennisschlägern. Dabei kommen 687.000 Pfund, also ca. 765.000 Euro zusammen. Das teuerste Stück ist dabei der US Open Pokal mit knapp 150.000 Pfund. Und auch wenn Boris sich seine Insolvenz echt selbst eingebrockt hat, ne, tut er mir ein bisschen leid. Wenn man sich vorstellt, dass er für jeden einzelnen Pokal hart gekämpft hat und die dann zwangsversteigert werden, das ist schon echt hart.
Ja.
Und dann noch seine Tennisschläger, mit denen er die Turniere gewonnen hat. Aber immerhin eine schöne Sache passiert in Boris' Leben. Im Sommer 2020 tritt eine neue Frau in sein Leben. Lilian de Carvalho Montero. Die beiden lernen sich in London kennen, wo sie wohnt und arbeitet. Über das Kennenlernen weiß man nicht viel. Wir warten hier auf die nächste Biografie von Boris. Was man aber weiß, sie kommt aus einer Politikerfamilie, spricht 5 Sprachen, hat 3 Hochschulabschlüsse und arbeitet als Risikoanalystin im Politikbereich.
Also ich habe versucht rauszufinden, was genau das ist. Ist schwierig. Also ich glaube, man kann erstmal sagen, das ist ein anspruchsvoller Job. Da musst du so Szenarien aufzeigen, in denen dann dieses oder jenes passieren kann und aufgrund solcher Überlegungen entscheiden dann andere. Ich gebe zu, das klingt krass vage, aber mehr gibt's da nicht von mir.
Das klingt auf jeden Fall auch nach einem krassen Beruf irgendwie.
Definitiv.
Ich kann mir schon was darunter vorstellen. So, eine neue Liebe ist natürlich schön, aber dadurch verschwinden ja seine ganzen anderen Probleme nicht. Und jetzt kommen wir wieder zum Anfang der Folge. Im April 2022, 5 Jahre nachdem er für insolvent erklärt wurde, steht er wieder in London vor Gericht. Diesmal wegen Insolvenzverschleppung. Das heißt, er soll seinem Insolvenzverwalter Besitze wie Pokale, Aktien, Immobilien und Bankguthaben verschleiert haben. Darunter auch die Pokale von 2 seiner Wimbledon-Siege und die Olympia-Goldmedaille. Insgesamt soll es um umgerechnet 5 Millionen Euro gehen. Und er soll weiterhin Geld an seine Ex-Frauen Barbara und Lilly gezahlt haben. Beides ist in einem Insolvenzverfahren aber streng verboten. Der Prozess dauert 3 Wochen, in denen Boris, wie bereits erwähnt, jeden Tag in die Kirche geht. Außerdem guckt er jeden Tag in den Spiegel, redet mit sich selbst und versucht, sich auf das Gefängnis vorzubereiten. Er hofft, dass er wie 2002 aber wieder mit einer Bewährungsstrafe davon kommt. Die Urteilsverkündung ist dann am 29.04.2022. Heute kann alles passieren. So wie ich es jetzt schildere, erzählt es Boris selbst später. Also, am Morgen des 29. April führen Boris und Lilian noch ein sehr ernstes Gespräch. So erzählt Boris das in einem Joint-Spezialinterview.
Das Schwierigste war mit meiner Partnerin, weil ich ihr natürlich auch offen gesagt habe, meine Liebe, du musst nicht auf mich warten. Also du bist eine junge Frau, stehst mit eigenen Füßen in der Welt, du bist finanziell unabhängig und also du musst, ich weiß nicht, wie lange ich ins Gefängnis muss. Also dann hat sie mich angeschaut und gesagt, Boris, wir sind ein Team.
Boris legt unterwegs noch einen Stopp ein. Er kauft weiße Rosen für Lilian, die hat nämlich an dem Tag auch noch Geburtstag, sie wird 32. Toll. Danach verabschiedet er sich lange und unter Tränen von seinen Liebsten. Er weiß, dass er im Falle von einem Schuldspruch sofort abgeführt wird. Und wir wissen es schon, seine schlimmste Befürchtung wird wahr. Boris wird zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt und wird sofort nach Wandsworth gebracht, ein Gefängnis im Süden von London. Eine von Boris größten Ängsten sind die Gemeinschaftsduschen, weil es da ja diese Horrorgeschichten gibt, von wegen die Seife fällt runter. Klassiker. Aber er muss sich keine Sorgen machen. In Wandsworth gibt es Einzelduschkabinen, die Häftlinge sehen sich also gegenseitig nicht nackt. Wenige Tage nachdem Boris im Gefängnis ist, bekommt er prominente Unterstützung. Von seiner Ex-Frau Lilly. Obwohl, ist sie wirklich seine Ex-Frau? Im Interview mit Piers Morgan erzählt sie, dass die beiden noch verheiratet sind. Und Piers Morgan kennen wir nochmal woher, Heiko?
Von Meghan kennen wir den unter anderem. Das ist aber auch so ein Typ, wenn wir jetzt in England wären, würde der andauernd auftauchen. Wie so eine Art Pocher auf Englisch.
Ja. In der Sendung hält Lilly eine flammende Rede auf ihren Noch-Ehemann. Piers Morgan fragt sie, warum Boris immer so schöne Frauen um sich hat und so viele Fans. Was ist das Geheimnis seines Charmes?
Well, that's exactly it. It's either you have it or you don't. He has a great charisma. He is a fantastic father, a funny guy, honest. And you either have that swag or not. And he is, if you've met him, you know how charismatic he is. You know when you sit down and he tells a story, you are just glued to him. He's got these blue eyes and it's just a charm. And this is how he's won lots of fans.
Süß. Also sie sagt hier auf jeden Fall, dass er großes Charisma hat, dass er sehr lustig ist, ein sehr ehrlicher Typ und dass er den Swag hat, Heiko. Kannst du dir das vorstellen?
Nee.
Er hat einfach den Swag. Da gibt es noch nicht mal eine deutsche Erklärung für. Ne? Das ist einfach, man sieht es einfach. Boris hat den Swag und er ist auch noch ein sehr, sehr guter Vater. Sie sagt auch, dass sie komplett zusammengebrochen ist, als sie gehört hat, dass Boris ins Gefängnis muss und sie hält die Strafe auch für viel zu hart. Boris bekommt auch im Gefängnis viel Unterstützung. Jeden Tag flattern Dutzende Briefe von seinen Fans in seine Zelle.
Zum Beispiel auch von Michael Stich, der schreibt ihm einen 3-seitigen Brief. Also Michael Stich, das war, muss man schon so sagen, der Erzfeind von Boris. Beide halt Deutsche, beide haben Wimbledon gewonnen. Der kam ja auch eben schon mal vor. Sind halt unterschiedliche Typen, sehr unterschiedliche Typen.
Das berührt Boris aber natürlich sehr. Im Gefängnis kostet übrigens alles was, auch Anrufe. Deswegen kann er nur sehr begrenzt mit seinen Kindern und mit Lilian telefonieren, die ersten Wochen sogar nur innerhalb Englands. Das heißt, Lilian wird zu einer Art persönlichen Assistentin und muss die Familie und alle Freunde updaten, wie es Boris geht. 2-mal im Monat darf Lilian ihn auch persönlich sehen. Jeder Besucher wird vorher natürlich durchgecheckt und kontrolliert. Lilian ist als Paterin okay, aber andere Freunde nicht. Jürgen Klopp oder Johannes B. Kerner zum Beispiel versuchen beide, Boris zu besuchen und werden abgelehnt. Zu berühmt und damit zu viel Risiko, dass ihnen im Gefängnis etwas passiert. Irgendwie versucht Boris die Zeit rumzubekommen und wird Englischlehrer im Gefängnis. Wir haben ja gerade schon darüber geredet, dass du findest, er kann super Englisch, aber während des Prozesses braucht er noch einen Übersetzer. Und die Aussprache weiß ich jetzt nicht.
Aber ich sage jetzt mal so, egal wie gut du Englisch sprichst, vor Gericht würde ich mir jetzt auch einen Übersetzer holen, wenn ich jetzt kein Muttersprachler wäre.
Da hast du recht. Im Mai, nach 3 Wochen Haft, erfährt Boris, dass er eigentlich gar nicht in dieses Gefängnis gehört. Er hat keinen britischen Pass. Das wusste Boris nicht und seine Anwälte auch nicht. Also, dass er in das Gefängnis nicht gehört. Also wird er in ein anderes Gefängnis verlegt. Die zweite Station heißt Hunter Combe, ca. 70 Kilometer westlich von London. Dieses Gefängnis ist speziell für ausländische Gefangene vorgesehen. Und es hat auch eine niedrige Sicherheitsstufe als Renfrew. Und er darf bald auch mehr telefonieren, auch ins Ausland. Mit Lillian spricht er jeden Tag, oft sogar 2-mal am Tag. Auch mit seiner Tochter Anna Ermakova telefoniert er oft. Die Beziehung verbessert sich im Gefängnis tatsächlich. Dafür wird das Verhältnis zu seinem jüngsten Sohn Amadeus schlechter. Der Junge ist erst 12 und Boris möchte nicht, dass er ihn im Gefängnis besucht. Amadeus will aber unbedingt und das führt natürlich zu Spannung. Währenddessen hat Boris im Gefängnis aber auch echt mit brenzlichen Situationen zu kämpfen. Ein Insasse zum Beispiel versucht ihn zu erpressen und an sein Geld zu kommen. Ein anderer droht ihm, ihm etwas anzutun. Boris beschreibt das hinterher in einem Exklusivinterview, was er für Join geführt hat, mit Steven Gätchen dann so.
Ich habe so gezittert. Ich hatte mein Essenstablett noch in der Hand und bin in die Zelle zurück. Und dann kam der Eichste vor zu, hat mich im Arm, keine Sorge, Bruder, der wird sich morgen bei dir entschuldigen. Das sage ich, Eich, der hat mich gerade umbringen. Und dann sagt der Eich, nee, ich kenne den schon lange. Der ist ein bisschen nervös und der ist leider auch Weißen gegenüber nicht gut zu Hause. Und der wird sich aber morgen bei dir entschuldigen. Und am nächsten Tag, Eich hat in der Wäscherei gearbeitet, hat Eich gefragt, ob jetzt, ich sage den Namen nicht von dem anderen, ob ich jetzt die Entschuldigung annehme. Ich hätte sie auch ablehnen können. Dann wäre ihm irgendwas passiert. Ne? Also Gefängniswelt ist was ganz anderes. Und ich kam in die Wäscherei und der hat sich zu Boden geworfen, also meine Hand geküsst und um Vergebung. Und ich habe den hochgenommen, umarmt. Den umarmt und gesagt, dass ich großen Respekt vor ihm habe. Schwer. Eine Minute, ja, bin gleich wieder da.
Am 22. November 2022 feiert Boris seinen 55. Geburtstag im Gefängnis. Inzwischen hat er sich mit mehreren Häftlingen angefreundet. Er bekommt 3 unterschiedliche Kuchen, obwohl alles im Gefängnis sehr teuer ist. Das Essen wird brüderlich mit allen geteilt. Und dann, nicht mal einen Monat später, bekommt er die Nachricht, dass britische Gefängnisse einige der ausländischen Insassen in ihre Heimatländer abschieben. Der Grund? Die Gefängnisse sind überfüllt und sie wollen ein paar Häftlinge loswerden. Und Boris ist vielleicht einer davon. Am 12. Dezember, einem Montag, ist es dann offiziell. Boris Becker soll das Gefängnis noch diesen Freitag am 15. Dezember verlassen, nach weniger als 8 Monaten in Haft. Wir erinnern uns, er sollte eigentlich 15 Monate absitzen. Er darf es niemandem erzählen, das Ganze ist streng geheim, auch seinen Mitinsassen nicht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag schläft Boris dann nicht. Morgens um 7.15 Uhr sitzt er auf seinem Bett und wartet sehnsüchtig auf den Gefängniswärter. Let's go, sagt er. Boris weiß, es geht jetzt nach Hause. An der Rezeption unterschreibt er seine Entlassung. Danach folgt auch ein letzter Bodycheck, Hose runter und mit Taschenlampe und so. Vor dem Gefängnis wartet ein Privatjet. Den hat ein Freund von Boris organisiert. Er selbst hat dafür natürlich kein Geld mehr. Mit dem Flieger geht es dann in die Freiheit nach Stuttgart. Warum Stuttgart? Weil Boris Angst hat, Reporter können ihn am Flughafen erwarten. Die denken aber, er wird in München oder Frankfurt landen. Willkommen zurück, sagt jemand vom Flughafenpersonal. Mit einem Auto fährt er zu einem befreundeten Pärchen in die Nähe von Heidelberg. Hier verbringt er seine erste Nacht in Freiheit und trinkt auch sein erstes Bier nach Monaten Alkoholverbot. Es ist das beste Bier seines Lebens. Knapp eine Woche später, das ProSiebenSat.1-Studio in München. Ein schwarzer Van fährt vor. Die Seitentür öffnet sich und Boris Becker steigt aus. Schwarzes Cap, tiefroter Schal. Auch so Noah und Freundin Lilien steigen aus dem Wagen. Boris führt heute das vorhin schon erwähnte Exklusivinterview mit Steven Gätchen. Dafür soll er 500.000 Euro bekommen. Sie sitzen sich in einem rot beleuchteten Studio an einem massiven Holztisch gegenüber. Keine Tabus haben sie vorher besprochen. Es soll das ehrlichste Interview werden, das Boris in seiner Karriere jemals gegeben hat. Es geht fast 2 Stunden und Boris wird sehr emotional. Er gibt sich geläutert, sagt, dass er zu Recht im Gefängnis war. Er habe Fehler gemacht, aber jetzt sei er ein anderer Mensch. Wer Boris seine Entschuldigung aber nicht mehr abnimmt, seine Ex Lilly, die übrigens inzwischen wieder Schalilly genannt werden will. Den Namen Lilly hatte sie ja nur durch die Presse und über Boris. Gut, das ist für mich okay, weil dann komme ich auch nicht mehr so leicht mit der neuen Freundin Lillian durch den Tüdel. Im Mai 2022 hatte Schalilly Boris ja noch wie eine Löwin verteidigt. Jetzt lässt sie kein gutes Haar mehr an ihm. Auch, dass er ein guter Vater sei, nimmt sie wieder zurück. Schalilly ist übrigens inzwischen mit dem Sportmanager Thorsten Beck zusammen, der irgendwie derselbe Typ wie Boris ist, ne? Aber good for her.
Äußerlich meinst du?
Ja, so rein äußerlich. Ein rothaariger, nicht ganz so hübsch, aber anscheinend mögen die sich.
Ja.
Außerdem ist sie übrigens sehr eng mit Sandy und auch Oliver Pocher, ne? Gerade habe ich wieder bei Instagram gesehen, dass sie Sandys Geburtstag zusammen in Paris gefeiert haben, alle.
Sind die denn so eine Front gegenüber Boris jetzt?
Ja, schon.
Sandy auch explizit?
Nicht explizit, aber auf jeden Fall ist es ganz klar, wir sind übrig geblieben und Boris ist irgendwie blöd. Ja. Habe ich schon im Gefühl.
Ja.
Es wird nicht so oft thematisiert, aber es hat man, ja. Aber ich glaube auch, die sind wirklich echt befreundet, die mögen sich. Und ich meine, das spricht auch sehr sowohl für Sandy als auch für Lilly. Wer aber weiterhin zu Boris hält, ist Lillian. Sie ist nach seiner Entlassung sofort da und sitzt auch während des Interviews mit Steven Gätchen im Hintergrund. Boris sagt da auch, dass er noch mehrere Kinder haben möchte und dass Lillian seine große Liebe ist und er für immer mit ihr zusammenbleiben möchte. Und eine Hochzeit steht jetzt auch nichts mehr im Wege. Boris und Schalilly sind seit Oktober 2023 nämlich endlich geschieden. 5 Jahre nach der Trennung. Geld bekommt Lilly aber wahrscheinlich nicht. Man kann im nackten Mann ja nicht in die Tasche greifen. Ne? Und wie geht's bei Boris weiter? Heute lebt er mit seiner Lillian in Mailand in Italien. Hier ist sie aufgewachsen und hier ist Boris nicht so bekannt wie in Deutschland. Das ist bestimmt auch angenehmer für ihn.
Achso, übrigens nach London darf er ja auch gar nicht mehr. Also der wurde ja abgeschoben und darf für 2,5 Jahre nicht nach England. Das hat übrigens echt auch Folgen. Und zwar nicht nur, dass er dann seinen Sohn Amadeus nicht sehen kann, der ja mit Lilly noch in London wohnt, sondern er darf halt auch nicht arbeiten. Ja. Weil er hat ja sonst vorher immer aus Wimbledon heraus kommentiert. Also das hat schon echt finanzielle Auswirkungen.
Ja, also diese 500.000 Euro von dem Interview mit Steven Gätchen braucht er auf jeden Fall. Boris und Liliana bewohnen laut einer Recherche der Bunden in einer luxuriösen Penthouse-Wohnung mit 5 Zimmern und einer Dachterrasse. Gleich ums Eck ist die Quadrilatero d'Oro, eine sehr bekannte Einkaufsstraße mit einer Luxusboutique neben der anderen. Aber Boris hat sich doch geändert. Jetzt lebt er kein Luxusleben mehr. Damit hat er für immer abgeschlossen. It's over. Aber vielleicht geben die ja auch einfach ihr Geld jetzt aus. Was glaubst du, Heiko? Hat er sich wirklich geändert?
Nein. Ich glaube, der hat sich überhaupt nicht geändert, oder? Also ich meine, ich fand, also wir gehen jetzt hier auf die Zielgeraden zu. Was ich echt vorher nicht wusste, ich erinnere nur an die Situation, wo er weinend, Tupac hörend im Auto sitzt, weil er in letzter Sekunde irgendwie dem Knast entkommen ist. Also diese Situation quasi so zu vergessen und dann all das nochmal zu machen, das ist schon heftig.
Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Aber ich bin echt super gespannt, wie es bei Boris weitergeht, weil er wird uns auf jeden Fall im Boulevard und erhalten bleiben, glaube ich.
Ja, definitiv.
Und seine ganze Sippschaft auch.
Ich habe übrigens gestern gelesen, dass der sich freigekauft hat.
Aha. Wo frei?
Dass er jetzt schuldenfrei ist und dass es ihm jetzt finanziell wieder richtig gut geht.
Aha, ist ja interessant. Das werde ich gleich mal nachrecherchieren. Am 14. Februar 2024 hat sein Sohn Amadeus Geburtstag und Boris postet Bilder von einem gemeinsamen Ausflug Hand in Hand und wie er ihn vor einem Geburtstagskuchen umarmt. Vielleicht kann das ja auch das Verhältnis zu Lilly verbessern, wenn Boris sich ab jetzt wirklich Mühe gibt mit seinem Sohn. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
Mensch.
Und das war's auch schon. Die 4. Folge Mensch Boris. Ich fand, das war eine fantastische Mensch-Staffel mit unglaublich viel Stoff.
Voll, ja.
Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und von unserem nächsten Kandidaten habt ihr auch in dieser Staffel schon einiges gehört. Wir haben es ja schon angedeutet. Wer ist es? Hm? Ich kann euch schon mal verraten, Sandy Meyer-Wölden wird auch wieder eine Rolle spielen. Komm, sprich's auch, Heiko. Wer wird's sein?
Wir haben es ja schon mehrmals jetzt hier, oder?
Ja.
Olli.
Mensch.
Olli Pocher.
Wir sagen mal Mensch Pocher, ne? Weil es könnte es ja auch Oliver Kahn sein.
Oh, das stimmt. Ja, dann müssen wir es auf jeden Fall sagen. Mensch Olli oder Oliver?
Mensch Olli Pocher. Hört rein. Nächste Woche wieder hier an dieser Stelle. Und wenn ihr den Podcast mögt, ihr kennt das Spiel, drückt auf die Abo-Glocke, bewertet uns, schreibt uns Nachrichten bei Instagram und empfehlt uns weiter. Und was mich mal freuen würde, wenn ihr mich verlinkt, wenn ihr den Podcast hört, da kann man noch das so bei Instagram posten. Elena-Gruschka und den Heiko auch. Heiko Beer bei Instagram. Wir freuen uns. Bis nächste Woche. Macht's gut. Eure Elena Gruschka. Tschüss. Ciao. 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 Das ist sehr schwierig auszusprechen.
Ja.
Sorry, ich weiß nicht, was los ist. Ich bin richtig durch. Sorry, Felix. Sorry. Ich gebe einfach auf.
Ich gebe.
heb einmal auf. Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7-1 Audio und den Wakeword Studios.